Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Und nun zu einem Roman, der dem polemischen Droste vermutlich so gar nicht gefallen hätte. Die britische Autorin Kit de Waal schreibt Frauenliteratur, wenn man sie denn so nennen möchte. Seit Ende des 19. Jahrhunderts werden unter diesem Etikett Romane zusammengefasst, die von Autorinnen geschrieben wurden und von weiblichen Lebenswelten erzählen. Häufig steht Frauenliteratur allerdings synonym für Trivialliteratur, die sich mit sentimentalen Stoffen beschäftigt. Ganz so einfach ist es bei Kit de Waal aber nicht. Sie wurde 1960 als Mandy Theresa O'Loughlin in Birmingham geboren. Ihre Eltern sind irischer und afro-karibischer Abstammung. Und nach einem äußerst erfolgreichen Debüt erschien gerade Kit de Waals zweiter Roman. Im Original wurde er bereits 2018 veröffentlicht. Nun gibt es ihn auch in deutscher Übersetzung. Tanja Lieske hat Die Zeit und was sie heilt gelesen.
Romane, die im Arbeitermilieu spielen. Die Slangs und die Dialekte, die damit einhergehen, all das ist gut besetzt in der angelsächsischen Gegenwartsliteratur und fristet, im Gegensatz zum deutschen Mundartroman, keineswegs ein Nischendasein. Einige dieser Romane und ihre Autoren sind sogar zu höchsten Ehren gekommen. Man denke etwa an Roddy Doyle, an Graham Swift, an James Kelman. Sie alle haben den Booker-Preis gewonnen. Von Frauen hörte man in diesem Segment bislang weniger, aber das könnte sich mit Kit de Waal ändern. Mit ihrem Roman »Die Zeit und was sie heilt« legt Kit de Waal nach einem sehr erfolgreichen Debüt ihr zweites Werk vor. Und das spielt, wie schon der Erstling, in einem traditionell proletarischen Milieu. Nach der Covergestaltung ist davon auszugehen, dass der Verlag vor allem eine weibliche Leserschaft ansprechen will. Es geht in dem Roman um Herkunft und Familie, um die Sehnsucht nach lebenslanger Liebe und auch darum, was in einem 60 Jahre währenden Leben alles schiefgehen kann, denn so alt ist die Hauptfigur Mona zu Beginn des Romans. Es umgibt sie eine Aura von Traurigkeit und von Einsamkeit.
Weit draußen auf dem Meer liegt ein violettes Licht. Als sie die alte Fabrikruine neben Monas Wohnung abrissen, hatten sie plötzlich in dieser Richtung freie Sicht. Und weil sie im dritten Stock wohnt, kann sie jetzt, wenn sie sich im richtigen Winkel gegen den Fensterrahmen lehnt, über den Hütten und Strandhäuschen die vom Sonnenaufgang geröteten Wolken und den rosigen Schimmer der Morgenröte sehen. Es ist Montagmorgen, kurz nach 5. Sie macht sich einen Toast und eine Tasse Tee und wartet auf das Tageslicht. Die dritte schlaflose Nacht.
Mona, eigentlich Desdemona, lebt in einer nicht näher benannten kleinen englischen Küstenstadt, deren Tristezza hinreichend deutlich wird. Man sieht viel bröckelnden Putz und auch schon einiges an Gentrifizierung. Mit Präzision und mit Lakonie gelingen der Autorin die Milieustudien dieses Romans. Da ist zunächst Monas Kindheit. Mitte der 1950er Jahre wird sie in der irischen Küstenstadt Wexford geboren. Es sind enge katholische Verhältnisse. Als sie 17 Jahre alt ist, man schreibt das Jahr 1972, besteigt Mona die Fähre nach England. Sie wird für einige Monate in der englischen Industriestadt Birmingham in einer Fabrik arbeiten. Es sind bewegte Zeiten. Wie schon in ihrem Debütroman »Mein Name ist Leon« schafft Kit de Waal eine harte politische Kulisse, vor der sich das Leben ihrer Figuren abspielt. Anfang der 1970er Jahre werden Großbritannien und die Provinz Nordirland von einer Serie von Attentaten heimgesucht, die später zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen führen. Aber zunächst geht für Mona alles gut. Sie verdient zum ersten Mal eigenes Geld mit der Arbeit in der Fabrik und sie trifft den gleichaltrigen William. Auch er kommt aus Irland. Die beiden verlieben sich und unternehmen während der Zeit der Werbung lange Spaziergänge durch die besseren Wohnviertel der Stadt.
Ein gepflasterter, von Lavendelbüschen und Buchsbaum gesäumter Pfad führt von einem schwarzen, schmiedeeisernen Tor zu einer großen Haustür mit einem Messingklopfer daran. Große Erkerfenster, Buntglas und schwere Vorhänge ohne Tüllgardinen. Eines Abends sind diese Vorhänge offen. Guck mal, William, sagt Mona, als sie daran vorbeigehen. Das ist mal Luxus, sagt er. Finde ich auch.
Ein solcher Blick auf großen Wohlstand, der niemals erreichbar sein wird, markiert die sozialen und ökonomischen Grenzen der Welt, in der Mona und William einander kennen und lieben lernen. Gestützt wird diese Milieuschilderung von dem Gehör der Autoren für Dialoge und für die gesprochene Sprache. Besonders hervorzuheben ist das sanfte, geschwätzige Parlando zweier Tanten, die später aus Irland anreisen. Das irische Englisch, das Hibernian English, liegt hörbar auch unter dem deutschen Text. Hier ist die Übersetzung von Katharina Naumann zu würdigen. Sie hat auch schon Kit de Waals Erstling übertragen. Die beiden Tanten, sie tragen den Spitznamen Pestilenz und Hungersnot, werden als alte Jungfern gezeichnet. Sie kommen direkt aus dem Figurenbestand der irischen volkstümlichen Literatur. Bei aller Komik tragen die beiden das Herz am richtigen Fleck.
Hungersnot schiebt sich langsam ins Zimmer. Ihr rundes Gesicht ist ganz weiß und voller Sorge. Mona setzt sich auf. Wo kann er denn sein? Irgendetwas ist geschehen, das weiß ich. Er war voller Blut. Pestilenz zieht die Augenbrauen hoch. Aber er ist aufrecht gegangen, oder? Dann lebt und atmet er. Er kommt schon wieder, wenn er sich beruhigt hat, ganz sicher, fährt sie fort, und Mona hört deutlich die Angst und den Zweifel aus ihrer Stimme heraus.
Inzwischen schreibt man das Jahr 1974. 2 Jahre lang sind Mona und William bereits verheiratet, als ihr junges Glück durchbrochen wird. An dem Tag, an dem Mona eine totgeborene Tochter zur Welt bringt, erschüttern gleich 2 Bombenanschläge der IRA die Stadt Birmingham. 21 Menschen werden getötet, 182 verletzt. William ist einer von ihnen. Schwer traumatisiert verschwindet er erst kurz, dann dauerhaft aus Monas Leben. Die Frage, was aus William geworden ist, und auch die Frage, ob und wie die inzwischen gealterte Mona ihren enormen Verlust überwinden wird, halten diesen in Gegenwart und Rückblenden erzählten Roman in Fluss. Der Titel des Romans, Die Zeit und was sie heilt, bezieht sich auf eine Lebensweisheit, die der inzwischen ebenfalls verstorbene Vater seiner kleinen Tochter Mona einst gegeben hat.
Es gibt da einen Trick mit der Zeit. Man kann sie ausdehnen und zusammenziehen. Man kann sie länger oder kürzer machen.
Es gehört zum Versprechen der hier vorliegenden Genre-Literatur, dass alte Wunden heilen dürfen und dass alles gut werden wird. Es liegt allein an der Heldin, den entscheidenden Dreh zu finden. Mona muss an dem Verlust reifen, wie schon viele starke Frauen der Weltliteratur vor ihr. Das alles ist versiert erzählt, mit einem gerundeten Spannungsbogen und mit einem gelungenen Überraschungsmoment. Alle Gefühle, die gezeigt und erzeugt werden, sind groß, deutlich und ungetrübt. Hin und wieder kippt diese Eindeutigkeit des Textes. Aus Gefühl wird Sentiment und der Kitsch wartet in den Kulissen. Insbesondere sollte dringend vermerkt werden, dass junge Männer in der Literatur keine irischen Balladen singen dürften, auch wenn sie das in der Welt da draußen ganz hervorragend tun. Aber die Sonne geht ja auch über Capri unter und Gondeln gleiten durch die schmalen Kanäle von Venedig. Alles Dinge, über die man lieber nicht allzu viel lesen will. Doch jenseits dieser Kitschmomente ist Kit de Waal zum zweiten Mal ein souveräner und ein herzerwärmender Auftritt zu bescheinigen.
Tanja Lieske über Kit de Waal, Die Zeit und was sie heilt. Aus dem Englischen übersetzt von Katharina Naumann und erschienen im Rowohlt Verlag Hamburg. 392 Seiten, 22 €.